Hier ist der Deutschlandfunk. Am zweiten Sonntag der Passionszeit, Reminiscere, übertragen wir einen evangelischen Gottesdienst aus der Mutterhauskirche der Diakonissenanstalt in Augsburg. Die Predigt hält Rektor Heinrich Götz.
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst, liebe Gemeinde, hier in der Mutterhauskirche der Evangelischen Diakonissenanstalt in Augsburg. Herzlich willkommen, liebe Radiogemeinde, wo auch immer Sie mit uns feiern. Schön, dass Sie da sind. Reminiscere, gedenke, so heißt dieser Sonntag. Nach einem Vers aus Psalm 25, gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Barmherzigkeit ist das Stichwort für heute und an diesem Ort, wo Barmherzigkeit großgeschrieben wird. Barmherzigkeit, wer braucht sie? Wer schenkt sie wem? Wer lässt sich Barmherzigkeit etwas kosten? Wir loben Gottes Barmherzigkeit und singen gemeinsam das Lied Nummer 447 im evangelischen Gesangbuch, die Verse 1 bis 3. Lobet den Herrn, alle, die ihn ehren.
Es gibt viele Orte der Barmherzigkeit in unserem Land. Das Diako, wie uns die Augsburger liebevoll nennen, gehört dazu. Es ist eine Institution in dieser Stadt und ihrer Umgebung. Das Krankenhaus, das Pflegeheim Pauline Fischerhaus, die Pflegeschulen, die Fachakademie für Sozialpädagogik sind die ältesten Einrichtungen des Werkes. Hinzu kamen noch ein Hotel, ein Restaurant und noch kleinere Arbeitsbereiche. Das Diako ist ein Ort, der von Diakonissen geprägt wurde. und ich bin Christiane Ludwig, Ihre Oberin. Viele sind heute hier im Gottesdienst. Die meisten unserer Schwestern sind Feierabendschwestern, so nennen wir die Ruheständlerinnen. Was wir heutzutage als großen Verzicht empfinden würden, haben sich die Schwestern bei ihrem Eintritt in die Gemeinschaft als ihre drei Freiheiten erobert. Sie wollten frei sein für ihren Glauben, für sich und für andere und besonders für bedürftige Menschen. Als erstes wollten sie ohne eigene Familie unabhängig sein, um an sozialen Brennpunkten mit Kindern, Kranken und alten Menschen zu arbeiten. Zum Zweiten ermöglichten sie es den Leitenden, nachhaltig und großherzig finanziell zu wirtschaften, weil sie ihr Einkommen zur Verfügung stellten. Und sie verzichteten auf eigene Karrierewünsche und ließen sich dorthin rufen, wo Rektor und Oberin ihre Begabungen und ihren Dienst für bitter nötig erachteten. Mich berührt es sehr, wenn ich sehe, dass die Schwestern auf diese Weise ihr ganzes Leben in den Dienst der Barmherzigkeit gestellt haben. Und es strahlt weiter bis heute. Sie ermutigen uns Jüngere zum eigenen Glauben und prägen damit die Arbeit und das Miteinander auf ihre stille Weise. O treuer Hüter, Brunnen aller Güter, ach, lass doch ferner über unser Leben bei Tag und Nacht dein Huld und Güte schweben. Lobet den Herrn. Wir singen die Strophen 6 bis 8. Wir beten mit Psalm 25 um Gottes Barmherzigkeit. Erinnere dich an deine Zuneigung, Gott, an deine Freundlichkeit, die waren immer schon da.
Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind.
Deine Wege, Ewiger, lass mich erkennen. Deine Pfade lass mich lernen. Lass mich in deiner Verlässlichkeit gehen. Belehre mich. Du, Gott, bist meine Befreiung. Auf dich hoffe ich jeden Tag.
Erinnere dich an deine Zuneigung, Gott, an deine Freundlichkeit. Die waren immer schon da.
Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von der Wirklichkeit her gewesen sind.
Wer sind diese Menschen, die Gott ergeben sind? Gott weist ihnen den Weg, den sie wählen sollen. Ihr Leben wird in der Güte bleiben, auch in der Nacht. Ihre Nachkommen werden das Land besitzen.
Vertraut ist der Ewige mit den Gottesfürchtigen. Gottes Bund lässt sie Erkenntnis erlangen. Meine Augen lassen ihn nicht aus dem Blick. Gott zieht meine Füße aus dem Netz. Erinnere dich an deine Zuneigung, Gott, an deine Freundlichkeit. Die waren immer schon da.
Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Ewiger Gott, du bist barmherzig. Wenn wir schwach sind, behütest du uns. Wenn wir stark zu sein scheinen, führst du uns. In deinen Händen liegt unser Leben. Stärke unser Vertrauen zu dir. Tröste uns mit der Kraft deines Wortes. Ermutige uns mit dem Licht deines Geistes. Das bitten wir durch unseren Bruder Jesus Christus, der mit dir lebt und Leben schafft, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Wer ist mein Nächster? Wem gebührt Barmherzigkeit? Jesus erzählt dazu seine legendäre Beispielgeschichte, sein Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Eine Geschichte, die auf dem Weg, also in aller Öffentlichkeit, mitten im Leben passiert. Und an einem realen Ort, auf dem beschwerlichen, etwa 27 Kilometer langen öden Teilstück des damaligen Haupthandelsweges zwischen Afrika und Asien, zwischen Jerusalem oben im Gebirge und Jericho unten im Jordantal. Mehr als 1000 Meter geht es hinab. Für die Händler ist das schwierig. Den Räubern macht es dies leicht. Trotzdem wurde die Straße viel genutzt. Da wird ein Mann ausgeplündert und halbtot einfach in der Hitze der Sonne liegen gelassen. Hilfe naht, ein Priester. Er sieht den Mann liegen, darf sich aber nicht an einer eventuellen Leiche verunreinigen, entweihen. Also geht er vorüber. Dann ein Levit, ein Tempeldiener. Die Berührung eines Toten hätte für ihn nach der Tora 7 Tage Unreinheit bedeutet. Also geht er vorüber, er wollte ja zum Tempeldienst. Dann ein Samariter, einer aus Samaria, einer aus dem Ausland, einer, wie wir heute sagen, mit Migrationshintergrund. Die Samariter sind eine Randgruppe in der pluralen Religion Israels zur Zeit Jesu. Wenn ein Israelit damals vom Norden in Galiläa in den Süden nach Judäa wandern wollte, machte er einen großen Bogen um Samaria. Er überquerte den Jordan nach Osten, ging durch Jordanien und dann zurück über den Jordan nach Judäa, zum Beispiel nach Jerusalem. Von diesen Ausländern, von diesen Ungläubigen sagt Jesus nun das, was Gesundheits- und Pflegehandeln in unserer Zeit ausmacht. Jesus nennt 10 Punkte. Erstens, er sah ihn. Alle Pflege beginnt mit dem genauen Hinsehen. Zweitens, es jammerte ihn. Er ließ sich anrühren, es tat ihm selber weh. Das ist Mitgefühl. Drittens, er ging zu ihm hin. Also er unterbricht seinen Weg, er beugt sich hinunter. Viertens, er goss Öl und Wein auf die Wunden. Das ist zur Zeit Jesu hochprofessionell. Alkohol zur Reinigung, Öl zur Heilung. Erst Versorgung. Fünftens, er verband seine Wunden. Er lässt dem Verwundeten alle Hilfe zukommen, die er im Augenblick zur Verfügung hat. Damit aber nicht genug, er nimmt weiter Verantwortung wahr. Sechstens, er hebt ihn auf. Er hebt ihn auf sein Lasttier. Der am Boden lag, wird aufgehoben. Jetzt ist er gut aufgehoben, sagen wir heute noch. Er stellt sein eigenes Tier zur Verfügung. Der Verwundete ist jetzt nicht mehr ganz am Boden. Es geht aufwärts mit ihm. Und es geht ganz professionell weiter. Siebtens, er bringt ihn in eine Herberge. Ein Dach über dem Kopf, ein Ort, an dem man weiß, wie ein Mensch gepflegt wird. Heute eine Pflegeeinrichtung, ein Krankenhaus. Achtens, er pflegt ihn. Also er gibt ihn nicht einfach ab dort. Die erste Pflege gibt der Samaritaner selber. Dann muss er wieder seine eigene Beschäftigung nachgehen. Deshalb der 9. Punkt. Er hinterlässt 2 Silbergroschen. Er lässt sich die Pflege etwas kosten. 1 Silbergroschen, 1 Denar, entspricht in der damaligen Zeit dem Tageslohn eines Arbeiters. Er gibt dem Herbergswirt, dem, an den er die Pflege delegiert, 2-mal den Betrag, den ein Arbeiter an einem Tag verdient. Das ist ihm gute Pflege wert. Ja, er gibt ihm das Geld im Voraus, damit der Pflegende gut arbeiten kann. Auch das ist Nächstenliebe. Und 10. Am Ende sagt der Samariter, wenn es mehr kosten wird, ich bezahle es, wenn ich wiederkomme. Der Samariter verspricht sogar im Voraus die Refinanzierung eventueller Mehrkosten. Daran sollten wir uns erinnern, wenn immer wieder um die auskömmliche Finanzierung der Pflege gerungen wird. Wer ist nun der der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen war. So dreht Jesus am Ende die Frage um. Antwort: der die Barmherzigkeit an ihm tat. Also der, der sich anrühren hat lassen und der Hilfe geleistet hat. Der, der für nachhaltige, professionelle Pflege gesorgt hat.
Ich liebe meinen Beruf. Mein Name ist Jürgen Gessler. Seit 26 Jahren bin ich Krankenpfleger hier im Diako, inzwischen langjähriger Stationsleiter auf einer internistischen Station. Ich kam als Quereinsteiger aus dem wirtschaftlichen Bereich und habe diese neue Orientierung nie bereut. Im Gegenteil, ja, ich liebe meinen Beruf. Für Sentimentalität ist dabei allerdings kein Raum. Für Gefühle durchaus, für Empfindung, für Intuition, für Empathie. Früher hat man es Barmherzigkeit genannt. Einfühlung in die eigene Situation des Patienten, Verständnis für seine Situation und die seiner Angehörigen, Hilfe und Unterstützung dort zu geben, wo es Not tut. Gepaart mit einem hohen Maß an fachlichem Wissen, mit einer gründlichen Beherrschung des Pflegeberufes, mit Erfahrung. Beide Kompetenzen sind sinnvoll, beide sind wichtig, beide sind unverzichtbar. Wissen ohne Gefühl wird dem Menschen in seiner Sorge nicht gerecht. Einfühlung ohne Kenntnisse hilft ihm in seiner Erkrankung nicht weiter. Erst im Zusammenspiel wird der Patient als Mensch mit Leib und Seele wahrgenommen. Das macht das Besondere dieses Berufes aus. Das ist, glaube ich, der Grund, warum auch heute noch in wirklich schwierigen Rahmenbedingungen, in einer Zeit, da Pflege buchstäblich in der Zerreißprobe steht und die vielfältigen Anforderungen eher noch zunehmen, Menschen sich trotzdem dafür begeistern können, auch junge Menschen. Ich weiß, wovon ich spreche. Wir haben nämlich eine Krankenpflegeschule am Haus und die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern gibt uns alten Hasen Mut und macht Hoffnung. Bei aller Liebe zum Beruf muss ich aber auch zugeben, dass ich mich gerade in einer dreimonatigen Sabbatzeit befinde. Die Belastung der letzten Jahre, die sehr treffend genannte Verdichtung der Arbeit, das immer mehr in immer weniger Zeit, die teilweise schwer zu besetzenden Stellen, Gott sei Dank haben wir sie noch besetzt, haben mich an die Grenzen meiner körperlichen und nervlichen Belastbarkeit gebracht. Ich habe es mir nicht gerne eingestanden, aber die Menschen meines Vertrauens haben mir dabei entscheidend, auch gegen meinen eigenen Widerstand, geholfen. Der Abstand und die Pause tun mir gut. Ich möchte auch die letzten 12 Jahre meines Berufslebens mit dem gleichen Engagement verbringen wie bisher, allerdings mit etwas mehr Gelassenheit.
Thank you.
Eingangshalle unseres Krankenhauses gibt es seit einem Jahr einen besonderen Andachtsraum. Raum der Stille nennen wir ihn. Dort können sich Menschen aller Religionen zum Gebet Zeit und Raum nehmen. Kranke und ihre Angehörigen hinterlassen hier ihre stummen Gebete, wenn sie eine Kerze anzünden. In einem Fürbittbuch schreiben manche auch ihre Anliegen auf. Lass alles gut gehen bei Laura. Bitte für meinen Enkel, dass unser inneres Band nie zerreißt, dass er trotz der widrigen Lebensumstände seinen Weg findet und immer seinen liebenswerten Charakter behält. Herr, von vielen Wünschen ist einer nur geblieben. Lass mich mit deiner Hilfe den Krebs besiegen. Ich bitte dich, o Herr. Auch anrührende Kindergebete kann man lesen. Bitte, dass heute der schönste Tag wird. Danke für alles. Oder Dankgebete. Danke, Herr, für deine Hilfe bei meiner OP. Danke für alle, die für mich hier im Diako gesorgt haben. Beschütz auch weiterhin mich und meine gesamte Familie, auch unsere Haustiere. Lieber Gott, wieder hast du uns geholfen. Danke. In unserem Raum der Stille finden wir viele Spuren von Gottes Barmherzigkeit, die Menschen erhoffen oder schon erfahren haben.
Mein Name ist Dr. Michael Röhl und ich bin Chefarzt der Abteilung für Anästhesie an der Stadtklinik hier im Diako in Augsburg. Seit über 20 Jahren betreue ich Patienten im OP und auf Intensivstationen, auch in lebensbedrohlichen Situationen. Regelmäßig höre ich von meinen Patienten vor Narkosebeginn folgenden Satz: Aber Sie lassen mich doch wieder aufwachen, oder? Was bewegt einen Menschen in dieser Situation, den Arzt um eine fachliche Selbstverständlichkeit zu bitten? Das bedeutet eigentlich: Ich gebe mein Leben in eine fremde Hand. Ich verliere meine Autonomie. Ein mir fremder Mensch übernimmt die Verantwortung für mich und meinen Körper. Pass bitte auf mich auf, ist die Botschaft dahinter. Wie gehe ich mit dieser großen Verantwortung um? Eine erste Hilfe dabei ist das Vertrauen in das eigene fachliche Können und eine notwendige professionelle Distanz. Aber werde ich damit den emotionalen Anforderungen des kranken Menschen gerecht? Erwartet ein Patient von Arzt und Pflege nicht grundsätzlich Barmherzigkeit? Der Begriff Barmherzigkeit bedeutet eigentlich: Ich öffne mein Herz für die Not anderer. Aber es gibt Momente in der täglichen Arbeit des Anästhesisten, in denen es hinderlich sein kann, tiefe Emotionalität zuzulassen. Denn sie könnte professionelle Distanz reduzieren und den Blick auf das medizinisch Gebotene behindern. Unser Berufsalltag beinhaltet regelmäßig Situationen, die das weitere Leben des Patienten entscheidend verändern können. Wichtig ist, dass wir uns dessen bewusst sind und dennoch jederzeit handlungsfähig bleiben. Wir bedienen uns dabei modernster medizinischer Standards und eines breiten Ausbildungs- und Erfahrungsschatzes. Das ist aber nicht umsonst zu haben. Profunde Ausbildung kostet Zeit und ist personalintensiv. Neben der fachlich-medizinischen Komponente sollte auch Zeit für eine gewisse Herzensbildung bleiben um der emotionalen Belastung unseres Berufes standhalten zu können. Durch politische Vorgaben werden Krankenhäuser jedoch zunehmend in einen ruinösen Wettbewerb getrieben und von Gesundheits- zu Wirtschaftsbetrieben degradiert. Wir dürfen nicht zulassen, dass ökonomische Zwänge dazu führen, dass wir unseren Patienten nicht mehr die gebotene Aufmerksamkeit und menschliche Zuwendung schenken können, um gesund zu werden. Hier sind wir die Anwälte der uns anvertrauten Patienten. Wir müssen uns an den Gesetzgebern dafür einsetzen, dass medizinisches Handeln die Würde des Menschen jederzeit berücksichtigen kann. Befiehl du deine Wege. Wir singen das Lied 361 und die Verse 1, 2 und 4.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde in unserer Mutterhauskirche, liebe Hörerinnen und Hörer, Barmherzigkeit ist ein schönes Wort. Erbarmen und Herz stecken drin. Wärme und Begegnung. Ich habe die Kraft der Barmherzigkeit vor einigen Jahren hier in unserem Haus im Diako am eigenen Leib erleben dürfen. Mit einer schmerzhaften Nierenkolik wurde ich ins Krankenhaus gebracht. Ein Stein hatte sich im Harnleiter festgesetzt und staute den Abfluss der Niere. Der Arzt legte eine dünne Ableitung. Schmerzmittel halfen wenig. Die Krankenschwester kümmerte sich liebevoll um mich, legte Windeln unter und sagte: Lassen Sie einfach alles laufen. Mir war das eher unangenehm, aber Heilung war nicht anders möglich. Erst die Entfernung des Steins durch Zertrümmern brachte wirklich Entlastung. Es hat gut getan, von einer Schwester betreut und gepflegt zu werden, die sich auf meine Situation eingelassen hat. Sie konnte die Schmerzen einschätzen und mit mir empfinden. Ich selber konnte loslassen und darauf vertrauen, in guten Händen zu sein. Barmherzigkeit hat viele Facetten. Sie ist tief verankert im christlichen Bewusstsein, in Geschichten, in Liedern, im Kirchenjahr. Und sie hatte jahrhundertelang ein weibliches Gesicht. Heute haben wir nun das Statement von zwei Männern gehört. Der Krankenpfleger, der stolz auf seinen Beruf ist und doch oder vielleicht gerade deswegen an den Grenzen seiner Kräfte. Der Arzt erzählte von den Empfindungen, wenn Menschen sich ganz in seine Hände geben. Momente des Loslassens und des Vertrauens. Wer Barmherzigkeit weitergeben will, braucht eine Kraftquelle, um nicht auszubrennen vor Erschöpfung. Barmherzigkeit kostet Kraft. Sie ist eine starke Emotion. Es rührt mich in meinen Gedärmen, in meinem Innersten. So könnte man es übersetzen. Ich bin zutiefst bewegt von dem, was meinem Gegenüber geschieht. Ich will mich ihm zuwenden und mich seiner Not annehmen. Die Neurowissenschaften unterscheiden zwei Arten von Mitgefühl. Die eine ist die sogenannte Perspektivübernahme. Sich in andere hineinversetzen, auch die Emotionen der anderen empfinden. Dabei weiß man aber, dass es nicht die eigenen Emotionen sind. Menschen, die dazu fähig sind, helfen effektiv und fühlen sich während des Helfens auch innerlich stark. Die zweite Sorte von Mitgefühl nennen die Forscher empathischen Stress. Beim sich einfühlen empfindet man die Emotionen der anderen Person buchstäblich am eigenen Leib. Hat man es mit einem ängstlichen Menschen zu tun, wird man selber ängstlich. Ist der andere voller Aggressionen, wird man selbst aggressiv. Ist der andere hilflos und verzweifelt, wird man davon angesteckt. So ein von seinen eigenen Gefühlen gestresster ist für andere wenig hilfreich. Die beiden Arten von Mitgefühl finden in den unterschiedlichen Regionen unseres Gehirns statt. Bei der Perspektivübernahme, vor allem die langsam, relativ langsam arbeitende Region hinter unserer Stirn, also gleich da vorne. Dort, wo auch das Ich-Bewusstsein zu Hause ist. Wird dagegen jemand vom anderen das stressige Mitgefühl hineinversetzt, vollzieht sich das in einem blitzschnell reagierenden Bereich tief im Inneren des Kopfes. Genau an der Stelle, in der der mitfühlende Mensch auch seine eigenen Schmerzen empfindet, sozusagen in der Alarmanlage des Gehirns. Das Gleichnis vom Samariter und das deutliche Zeugnis unserer beiden Profis, Arzt und Pfleger, sind ein Plädoyer für dieses langsam arbeitende Mitgefühl, das es möglich macht, auch Distanz zu wahren, um dann auch handlungsfähig zu bleiben. Und Barmherzigkeit lebt genau davon. Heute scheint sie aber auch an Ansehen verloren zu haben. In unseren Tagen wird diese Haltung lächerlich gemacht. Der Ausdruck Gutmensch ist plötzlich ein Schimpfwort geworden. Menschen, die helfen, ohne für sich einen Vorteil daraus zu ziehen, werden belächelt. Doch wenn der Kritiker dann selber in eine Situation gerät, in der er krank oder hilfsbedürftig ist, dann ist für ihn das Beste gerade gut genug. Dann pochen solche Menschen auf ihren Anspruch auf Unterstützung und sie wünschen sich Barmherzigkeit für sich selber. Ob sie diesen Wunsch dann auch mit Gott in Verbindung bringen? Erbarmen, Gnade, ein Herz für einen anderen haben? Der Predigttext aus dem Johannesevangelium setzt noch viel früher an. Er beschreibt die Wurzel aller Barmherzigkeit, Gottes Liebe zu den Menschen.
Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind.
Alles Erbarmen hat seinen Grund in Gott. Es ist sein Wesen. Es ist ein Stück von Gott mitten in der Welt. Diesem Gott ist der Mensch so wichtig, dass er selber Mensch wird. Jesus begibt sich hinein in alles Menschliche, in Dunkelheit, in Elend, in Not, in Existenzangst. Ihm ist nichts Menschliches fremd. So verstehe ich das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Jesus erzählt es, damit wir Menschen wahrnehmen, wie Barmherzigkeit Gottes sich jedem und jeder Einzelnen zuwendet. Egal, ob in großer Not, in Lebensgefahr oder auch im ganz normalen Alltag. Wir Christen können diese Zuwendung Gottes in unserem Alltag, in unserer Gesellschaft dadurch sichtbar machen, dass wir den Menschen barmherzig begegnen, wertschätzend mit ihnen umgehen. Barmherzigkeit, so meine ich, ist die Klammer im Miteinander. Sie ist, um es moderner zu sagen, der Kitt in unserer Gesellschaft. Der Kitt, der uns Menschen verbindet. Ich wünsche mir sehr, dass in der Wahrnehmung von Gottes Liebe auch die Liebe zueinander wächst. So haben nämlich dann Angstmacher und Machtmenschen keine Chance, das Miteinander zu gefährden. Wie kommt also das Heil Gottes, seine Barmherzigkeit zu den Menschen? Durch tätige Nächstenliebe. Danke, dass so viele von Ihnen dazu beitragen mit ihrem eigenen Leben. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen gemeinsam das Glaubenslied, die Nummer 704, die Verse 1 bis 3 und 6.
Lasst uns beten. Barmherziger, menschenfreundlicher Gott, aus deinem warmen Herzen kommt das Erbarmen. Wir danken dir. Aus dieser Kraft wollen wir schöpfen, wie aus einem tiefen Brunnen. Aus ihr leben und sie weitergeben. Wo die Liebe wohnt, die Güte, da bist du Gott.
Wir beten für alle Menschen, die an Leib und Seele krank sind und auf Heilung hoffen, die zu Hause oder in Krankenhäusern und Pflegeheimen gepflegt und betreut werden. Schenke ihnen Menschen an die Seite, die sich kümmern und sie liebevoll begleiten.
Wir beten für die Pflegekräfte, die unter großem Einsatz den Dienst der Nächstenliebe tun, in Zuwendung und Barmherzigkeit. Gib ihnen Kraft und Liebe für ihre Arbeit und schenke ihnen die Wertschätzung für ihren Dienst.
Wir beten für die Menschen in Christchurch und Neuseeland. Tröste alle, die durch den Terror einen lieben Menschen verloren haben. Tröste die Gemeinschaft der Muslime dort und in der ganzen Welt.
Wir beten für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Gib uns die Kraft, das Gemeinsame zu suchen, barmherzig zu sein und Recht zu streiten und im Miteinander die Zukunft zu gestalten.
Wir beten für alle, die Verantwortung tragen in Regierungen, Unternehmen, in der Kirche und in der Diakonie. Lass sie immer neue Lösungen suchen, die den Menschen dienen und den Frieden fördern.
Für uns alle beten wir, dass du uns täglich neu deine Liebe und Barmherzigkeit erleben lässt. Barmherziger, menschenfreundlicher Gott, deine Liebe öffnet uns für ein gelingendes Leben. Vor uns liegt geschenkte Zeit. Sie steht in deinen Händen. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser
So geht in diesen Tag und in die kommende Woche unter dem Segen unseres Gottes.
Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.
Sie hören den Deutschlandfunk. Am zweiten Sonntag der Passionszeit, Reminiscere, übertrugen wir einen evangelischen Gottesdienst aus der Mutterhauskirche der Diakonissenanstalt in Augsburg. Die Predigt hielt Rektor Heiner Götz.